Philomena Watch, der Talk.
Lieber Herr Prosor, vielen, vielen Dank, dass wir heute hier bei Ihnen sein dürfen und dieses Gespräch führen, während überall Ihre Person in allen Medien auftaucht. Das ist eine große Ehre für uns und es ist auch sehr wichtig, dass wir Sie heute befragen können. Sie hatten am 11. Oktober Geburtstag. Geboren sind Sie in Kfar Saba in Israel und seit 2022 Botschafter hier in Deutschland. Die Frage, wie war das für Sie, 4 Tage nach dem übelsten Anschlag auf Israel, den es in der Geschichte gegeben hat?
Also es ist interessant, dass ich genau am 11. Oktober, mein 65. Geburtstag, eigentlich gefeiert habe, unter Anführungszeichen, in einer Bundestagdebatte, die über die Opfer in Israel stattgefunden hat. Übrigens eine Bundestagdebatte, wo der Kanzler und alle anderen Parteien also wirklich Solidarität mit Israel gezeigt haben. Aber denken Sie mal nach. Ron Posau, der Sohn von Ulrich Posgauer, der Enkelsohn von Bertolt Posgauer, ein preußischer Offizier, in Deutschland während diesem Massaker und sein Geburtstag, also in ein Trauerzeremonie für diejenigen, die ermordet worden sind in Israel. Das kann man nicht anders, sondern in diese Worte mal darstellen.
Schwer, schwer. Ich erzähle noch ein bisschen was über Ihr Leben. Sie haben gerade damit schon angefangen. Sie sind, Ihre Familie ist 33 aus Deutschland ausgewandert nach Israel. Aber damals hieß es nicht Israel, sondern es war Palästina. Völkerbundsmandat für Palästina von den Briten und haben ihren Nachnamen von Proskauer in Prosor verändert. Sie waren dann...
Prosor heißt, Pros ist verbreiten, okay. Or ist Licht. Licht. Licht verbreiten, das war eine Idee von meinem Vater.
Das tun Sie auch.
Das versuche ich.
Ja. Sie haben dann beim Militär gedient, wurden Major. Mhm. Und dann nach dem Militär haben Sie eine Studium, erst Bachelor, dann Master gemacht in Politikwissenschaft an der Universität Jerusalem, mhm, mit Auszeichnung. Mit 28 sind Sie 1986 in den Stab des Außenministeriums eingetreten. Und haben zum Beispiel 88 bis 92 in Bonn gearbeitet.
Das war interessant, weil die Mauer ist am 9. November 1989. Ich war in Bonn, damals war Gottesberg. Und ich war unter Anführungszeichen derjenige an der Botschaft, der für den 5 neuen Bundesländer zuständig war. Da bin ich quer und durch Deutschland gefahren. Und darum kann ich auch genau sehen, wie sich Deutschland geändert hat. Und worüber werden wir also nachher sprechen. Auf jeden Fall, das waren Zeiten, 88 bis 92, also Umzug nach Berlin. Ich war dabei.
Man dachte damals, die Welt ist jetzt friedlich. Jetzt, nachdem die Mauer gefallen ist. Das ist ein kleiner Irrtum gewesen. Woher können Sie so gut Deutsch?
Weil ich erstmals 4 Jahre lang in Bonn war.
Ah, und da haben Sie gelernt,
Da habe ich gelernt, obwohl ich die deutsche Sprache seit 92 eigentlich nicht geübt habe.
Wow.
Bin ich zurück und es kommt wieder.
Ich wünschte, mein Ivrit würde so funktionieren. Das tut es aber leider nicht. Sie haben Ihre Frau immer dabei, hat das.
Ja.
Und 3 Kinder und 4 Enkelkinder.
Stimmt.
Aber die sind nicht mit Ihnen hier, oder?
Nein, sind alle groß genug und sind mit Ihren Eltern.
Okay. Sie waren dann auch in London tätig und politischer Berater der israelischen Botschaft in Washington von 98 bis 2002 und dann nochmal 2015. Sie haben damals mitgeholfen, das Y-Abkommen, das zum Abzug aus Gaza geschlossen wurde, zu gestalten. Und danach dann nochmal 2000 Camp David, den Friedensvertrag mit den Ägyptern.
Ich war 98 bis 2002 in Washington D.C. Okay. Da war etwas los. Why River Memorandum, dann Camp David. Also diese Umschaltung von Clinton nach Bush und auch 9/11, wo ich das in Washington erlebt habe.
Ich habe das Gefühl, Sie ziehen so ein bisschen diese Dinge an.
Nein, aber es ist mindestens interessant, woher ich komme.
Auf jeden Fall. Zwischen 2004 und 2007 und dann nochmal 2015 waren Sie Generaldirektor des Außenministeriums.
Nein, ich war Staatssekretär von 2003 bis 2007. Okay. Und nachher von 2007 zu 11 war ich ist als Botschafter in Großbritannien.
Okay.
Und von 2011 bis zum 2015 ist als Botschafter an der UN.
Okay, also das muss in Wikipedia unbedingt korrigiert werden.
Ja,
Sie waren dann außerdem, Sie haben nebenbei gegründet. Also nebenbei verstehe ich zwar nicht, wie das geht, aber Sie
ich bin in Ruhestand gegangen und dann an der Akademie.
Okay.
Also war ich der Vorsitzende der Aber-Evan. Zentrum für internationale Diplomatie.
Ja.
Und da war ich 6 Jahre lang tätig, bis ich wieder zurückgerufen war zum Außenministerium und also Angebot als Botschafter nach Deutschland zu kommen. Das war immer mein Traum. Die deutsch-israelische Beziehung waren wir wirklich sehr nah am Herzen. Da habe ich direkt Ja gesagt. Und ich bin hier seit mehr als einem Jahr.
Und aber Eban war der, was war er genau? Weil ich weiß, ich habe sein Buch gelesen,
ja.
Er ist ein wunderbarer Autor, das die Geschichte des jüdischen Volkes wunderschön dargestellt. Und wieso ist das Institut nach ihm benannt?
Der war Botschafter an der UNO, Botschafter in Washington und Außenminister des Staates Israel.
Okay. Jetzt kommen wir zu den Fragen, die jetzt die Welt beschäftigen.
Mhm.
War der Rückzug aus Gaza 2005 ein Fehler?
Ich werde es so sagen. Warum haben wir einseitig uns aus dem Gaza-Streifen rausgezogen? Weil wir gesagt haben, wir haben keinen Ansprechpartner und wir versuchen etwas zu tun, das damals, also aus, wir sagen, dass es unser Interesse sind, nationale Interesse. Das haben wir analysiert. Und wir haben gesagt, ja, vielleicht ändern wir die Gleichung. Das heißt, bis jetzt hat es nicht funktioniert, wenn wir aus dem Gaza-Streifen einseitig rausziehen und wir lassen diesen Gaza-Streifen in den Händen von den Palästinensern, dann werden sie Gaza zu Singapur. Also wir sind nicht da. Und wir sind raus, nie wieder nach Hause, nach Gaza zurückzusehen, weil wir keine Interesse in Gaza haben. Also die Gleichung ist eigentlich einfach und ich möchte, dass die Leute das verstehen. Wenn es ruhig in Israel ist, wird es auch ruhig in Gaza. Wir haben kein Interesse in Gaza. Aber Hamas hat das als Schwäche angesehen. Das heißt, die Juden, die fliehen weg, unter Anführungszeichen, aus Gaza, wegen Terror und Gewalt. Dann machen wir Terror und Gewalt weiter. Und dann haben sie wirklich Gaza zu einem Terrorstaat umgestaltet. Und das jahrelang. Ich kann mich gerade gut daran erinnern, dass wir also Grünhäuser an den Palästinenser übergeben haben. Die haben sie ins Feuer gestellt. Verbrannt. Und dann, wenn man darüber nachdenkt, dass wir alle Siedlungen rausgenommen haben, all diejenigen, die jetzt sagen, ja, Siedlungspolitik und so weiter, und sie haben auch 4 Siedlungen in Judäa und Samaria rausgezogen, damit man zeigen kann, dass es ein politischer Horizont gibt. Jetzt sehen wir, was sie aus Gaza gemacht haben. Und die Tatsache ist, dass 2006 sie eigentlich die Bevölkerung Hamas gewählt hat. Nicht die Palästinenser. Da gab es viele Geschichten, warum das der Fall ist. Aber letztendlich, es zeigt, was heute unheimlich wichtig ist, dass die Bevölkerung eigentlich diese Führung unterstützt. Natürlich, also ist diese Hamas eine Terrororganisation und wir haben gesehen, dass wir das jahrelang verharmlost haben. Das heißt, ja, sie sagen, dass sie uns auslöschen wollen. Sie sagen, dass sie Israel ausradieren wollen. Sie sagen es, sie schreiben es und sie, ich zitiere, jeder Jude, der sich hinter einen Baum versteckt, soll ermordet werden. Und was haben wir gesagt? Ja, das sind Araber. Kettengerassel. Die meinen es nicht wirklich. Wenn man mit denen jetzt mal Wohlstand hat, das werden die Dinge ändern. Das ist normales Denken bei normalen Menschen. Aber diese Terroristenorganisation und Hamas, eigentlich hat jetzt mit diesen barbarischen wirklich ich versuche noch also ein Wort zu finden, diesen Pogrom. Es ist kaum zu fassen, was sie getan haben, auch aus religiösen Gründen. Das heißt, wirklich, und das können wir, sollen wir, und wir haben also nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, dass solche Terrororganisationen nicht mehr uns und wirklich, also jeden Tag bedrohen und auch diese Region schaut zu. Und wir müssen, damit wir in Ruhe leben können und auch irgendwann in der Zukunft auch Frieden erreichen, wir müssen diese Infrastruktur und Führung wirklich auseinandersetzen. Und das kann nicht so weitergehen.
Wenn man heute die Nachrichten sieht, wird ja schon auf einmal von Völkerrechtsbruch und so weiter gesprochen. Das ist wirklich unglaublich, wie schnell man von dieser Gedenkzeremonie zu ihrem Geburtstag zu solchen Worten kommt. Das geht zum Beispiel von Guterres aus, dem Sprecher der Vereinten Nationen oder Sicherheitsrates. Und das gleiche Horn bläst ja auch Herr Heusgen, der bis 2021 ein seltsames Abstimmungsverhalten für Deutschland in den Vereinten Nationen gezeigt hat. Wenn man heute die Situationen sieht, die Sie beschreiben, erstens, es wird, wenn Ihnen das wirklich gelingt, die Hamas zu vernichten, ein Vakuum entstehen. Wie soll dieses Vakuum gefüllt werden? Und wie ist Ihr Appell an die Vereinten Nationen? Ich meine, Sie haben selbst einige Zeit als Botschafter dort gearbeitet. Sie hatten es nicht leicht. Das habe ich in einem Vortrag gehört. Sie haben damals schon gesagt, es gibt nur kleine Wege, die man gehen kann, weil die große Menge der beteiligten Länder ist nicht israelfreundlich. Und die, die angeblich Freunde sind, sind teilweise entweder nur enthalten oder stimmen sogar mit den Feinden. Wie geht man mit dieser Situation um? Das muss ja eine Lösung für Gaza auch angedacht werden.
Gut, wir werden über also einen Tag danach natürlich werden wir darüber nachdenken. Aber die erste Priorität jetzt, damit die Leute das nicht vergessen, was hier getan worden ist, ist wirklich also Verbrechen gegen also Menschlichkeit. Und das müssen wir ganz klar, das muss erste Priorität sein. Die Tatsache, dass sie schon keine, noch jetzt, noch nicht Bodentruppen sehen, ist, weil eine der Ziele ist, also die Gefangenen. Wir haben mehr als 200 in Hamases Händen Kinder, 85-jährige Großmutter, Großeltern, Frauen. Das ist unmenschlich. Und das ist jetzt unsere Priorität, die wieder zurück nach Hause zu bringen. Und darum gibt es jetzt geben wir noch Zeit, damit das passiert. Aber es muss klar sein. Diese Führung und diese Infrastruktur kann nicht weiter da sein. Jeder, der wirklich will, dass es Frieden in dieser Region gibt, wird Frieden nur da sein, wenn wir Hamas und diejenigen, die wirklich in diese Richtung denken, wirklich außer Betrieb setzen. Wir waren schon mit der Annäherung mit Saudi-Arabien. Es ist kein Zufall, dass die Iranier das jetzt unprovokatiert, also jetzt Hamas, natürlich ist es das Hamas Verantwortung. Und wir müssen hier handeln. Hier ist es klare Sache. Und ich kann hier nur eine Sache sagen. Ein Tag danach, Hamas wird Gaza nicht kontrollieren und nicht regieren. Alles andere werden wir nachher sehen.
Wenn Sie sagen, die Annäherung an Saudi-Arabien, es gibt ja noch die Annäherung durch die Abraham Accords.
Ja.
Ist denn jetzt das Verhältnis zu diesen Ländern, mit denen Sie diese Accords abgeschlossen haben, Hat sich da was geändert? Haben die in irgendeiner Form mit Israel sich solidarisch gezeigt? Und ist das Ganze gefährdet oder ist es aus Ihrer Sicht so, dass die Menschen verstehen, was Israel da tut?
Erstmals, die ganze Nachbarschaft schaut zu. Wir analysieren es folgendes. Wenn wir sehen, wer also diese barbarische, hamasische Terror verurteilt hat oder nicht verurteilt hat, also wir sehen viele, die das nicht verurteilt haben. Auch das haben sie nicht verurteilt. Also wir sehen mindestens bei den Emiraten, bei denjenigen, die Teil der Abraham-Abkommen waren, dass sie eigentlich nicht auf Hamas Seite, also sich gezogen haben. Nicht so, als dass sie also wirklich stark waren. Aber was zeigt es? Dass die Tatsache, dass das People to People, Menschen zu Menschen, sie kommen uns zu besuchen. Sie sehen, dass wir keine Horne haben. Sie kehren zurück. Und gar die Einstellung, Vorstellung von Israel und Juden ist plötzlich anders. Das brauchen wir auch mit Ägypten und Jordanien. Da gibt es fast kein People to People. Und wenn man das erreichen kann, Abraham-Abkommen sind wirklich ein hervorragender Weg dahin. Jetzt, wie gesagt, müssen wir mit Hamas, ich glaube, dass diese Staaten, ich werde es so sagen, die Hamas ist eine Gefahr für Jordanien, für Ägypten, für die Emiraten, weil sie von innen, also diese Regime unter Druck setzen und gefährden. Und es wird für die ganze Umgebung oder Nachbarschaft gut sein, wenn Hamas oder Hezbollah, die wirklich also in diesen Dinge, wie sie in diese Richtung denken, dass sie wirklich nicht die Macht haben, die sie jetzt haben.
Im Grunde ist es ja auch offensichtlich, denn seit die Hezbollah sich im Libanon ausgebreitet hat, ist das Land völlig, den Bach runtergegangen.
Ja, also, Hezbollah hält das ganze libanesische Volk Geiseln.
Ganz genau. Und ich wundere mich immer über die Weltgemeinschaft, die dem Ganzen so zuschaut. Aber das liegt vielleicht auch an der Zusammensetzung des Weltsicherheitsrates und der UN überhaupt, dass da eben niemand ist und jeder sagt, ich würde ja gerne verurteilen, aber ich traue mich nicht. Also so fasse ich das zusammen, aber.
Ja, und Sie haben recht. Übrigens, damit unsere Zuschauer das verstehen. An der UNO gibt es 193 Staaten, die Mitgliedstaaten. Aus 193 nur 89 sind demokratische Staaten. Das heißt, über 100 haben keine Ahnung, was Demokratie heißt. Und natürlich ist es ganz klar, dass jahrelang also Dämonisierung, Delegitimation gegenüber dem Staat Israel. Und wenn wir jetzt, gestern, also Guterres gehört haben, es ist kaum zu fassen, dass er jetzt also diese Sache legitimiert. Er legitimiert es und eigentlich sagt, sie hatten einen Grund, das zu tun, ohne alles, was wir in der Vergangenheit getan haben, um Frieden zu erzielen. Und ohne das wirklich zu sagen, ich verurteile, das kann kein Mensch wirklich akzeptieren. Der kann es einfach nicht. Und aus meiner Sicht, wirklich, Schande, Schande, der soll nach Hause gehen.
Hat ja auch der israelische Botschafter vor Ort gesagt.
Denk dir mal nach. Wirklich.
Ja. Also ich meine, man
Menschenrechte,
hat,
oder?
Wo Iran ist doch jetzt auch Vizepräsident von welcher?
Ja, da gibt
es. Ist unglaublich. Ich glaube der Menschenrechtsrat oder
Menschenrechtsrat,
ist das?
Menschenrechtsrat. Ja. Das sind also wirklich
man
demokratische
nennt das Bock zum Gärtner machen.
Ja.
Ausgerechnet. Ja.
Ja. Zum Gärtner machen. Ja. Genau. Es ist kaum zu fassen. Also die Iranier, Nordkorea, Pakistan, Kuba, wer noch? Also in Menschensicherheit. Es ist kaum zu fassen, aber so sieht die Welt aus.
Genau. Und Sie hatten auch damals schon erzählt, es gibt einmal im Monat ein Treffen, das nur für Israel zuständig ist und nur Verurteilungen von Israel auf der Tagesordnung hat. Und das Ganze, während in der ganzen Welt Flächenbrände herrschen, überall Krieg, aber nur Israel ist ein Thema. Also das ist für mich auch eine Delegitimation dieses Instruments. Also weiß ich auch nicht, wie wir da politisch weiterkommen in dieser Richtung.
Aber hier muss man, weil Hamas und Hezbollah und die anderen, sie sind nicht nur eine Gefahr für uns, aber wir stehen in der ersten Reihe. Dieses Gefahr sehen sie in Deutschland, in Frankreich, in Großbritannien. Also sie missbrauchen diese demokratischen Staaten, aber versuchen wir jetzt uns auf Deutschland zu konzentrieren. Sie sind ein trojanischer Pferd der deutschen Demokratie. Die Tatsache, dass sie auf die Straßen von Berlin ruhig Tod zum Juden, Tod Israel und schreien, also Free Palestine from the river to the sea, eigentlich vom Jordanfluss zum Mittelmeer, wer ist drin? Israel. Sie schreien, dass man Israel ausradieren muss. Und es gibt da ein paar nützliche Idioten, wirklich, auf der linken Seite, die damit sich identifizieren. Homosexuelle Frauen. Ihr seid die Ersten, das Hamas umbringen wird. Versteht ihr das nicht? Aber hier muss man wirklich handeln. Weil so kann es nicht in Deutschland und andere, aber ich versuche mich jetzt auf Deutschland zu fokussieren. Also da muss man handeln, diese Samidun und anderen wirklich also straflich und außer Gesetz zu setzen.
Samidun ist genau was und was an Geldern, können Sie das einschätzen, fließt denn aus Deutschland in solche Kanäle, die Terror fördern?
Gut, sie operieren also frei hier in
was
Deutschland.
Samidun
ist eine Organisation, die eigentlich also sehr nah an Hamas ist von also Ideologie. Okay. Und sie sammeln Geld, zum Beispiel Hildegard, jetzt nur ein Name, die denkt, dass sie jetzt spendet für ein Waisenhaus oder Waisenkinder in Gaza. Mhm. Gut, die hat keine Ahnung, dass diese Spende direkt zu Hamas geht und Sie machen es wirklich in die Öffentlichkeit. Sie hetzen zu Terror und Gewalt gegen Juden, gegen Israel und das tun sie mitten im Tag.
Wie kann das sein, dass in Deutschland ein solcher Verein sich gründen kann? Also ich meine, welche Maßnahmen fordern Sie in diesem Zusammenhang von Deutschland?
Also es beginnt jetzt mit einer Organisation, der sich seine eigene Meinung äußern kann. Und sie sind, wie wir, eine Demokratie. Und dass Meinungsfreiheit ist Teil unserer Kultur. Aber diejenigen, die wirklich also diese Leute hineingebracht haben, ohne zu verstehen, dass sie die deutsche Demokratie missbrauchen, also jetzt muss man das endlich verstehen, weil es ganz klar ist, diejenigen, die heute gegen Samidun nicht handeln werden, werden morgen weinen.
Wie ist die Zusammenarbeit, was Sicherheitsfragen und solche Hintergrundinformationen betrifft zwischen Deutschland und Israel?
Danke für die Frage, weil es eine wichtige Frage ist. Ich glaube, dass heute also die deutsche Regierung von Kanzler, Außenministerin, Verteidigungsminister, Innenminister, wirklich, die Zusammenarbeit ist sehr eng, sehr gut. Ich möchte also jetzt mal auch Danke sagen für diese Solidarität, die nicht nur in Worte, sondern auch also in einen Plan. Was müssen wir tun? Wo müssen wir jetzt mal diese Gelder, die fließen? Wir müssen es kontrollieren. Wir haben gesehen, dass viel geht nicht direkt zu humanitarischen Sachen, wo wir gedacht haben, dass Samidun und andere Dinge, die jetzt im Gange gesetzt worden sind, das zeigt, dass man auch etwas operativ machen will. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich war mit dem Kanzler in Israel, mit der Außenministerin Baerbock. Und ich habe gesehen, dass sie nach der Besuch in Israel besser verstanden haben, was auf uns jetzt am 7. Oktober, was für eine Tragödie. Es ist wirklich, es ist eine Zäsur. Wir werden nie wieder, Israel wird nie wieder so sein wie vor dem 7. Oktober. Und ich glaube, dass gar nichts bei uns, und ich hoffe, dass auch in der Welt, nicht so sein wie vor dem 7. Oktober. Das für uns ist einer der dunkelsten Tage. Der dunkelste Tag seit der Gründung des Staates Israel.
Ja.
Wir haben 1400 Leute, die geschlachtet worden sind. Also ich muss das wiederholen. Also schwangere Frauen, also Bauch, also zerrissen, Baby raus, vor letzten, also Minuten, dass sie noch lebte, also Kopf abgehakt, Leute wurden in Brand gesetzt, mit Frauen vergewaltigt. Also das sind, wir haben jetzt Beweise, dass sie, also einer jetzt spricht mit seinem Vater, er ist stolz, dass er jetzt 10 Juden, also ermordet hat. Und der Vater sagt, sehr schön, mein Sohn, gut, ich freue mich.
Aber Herr Professor, was das Problem ist, Sie haben an dieser Front die Propaganda der Gegenseite gegen sich. Ja. Was kann Israel tun, um diese Falsch- und Fehlinformationen zu widerlegen? Wir haben einen Beweis gehabt, dass es geht, als das Krankenhaus.
Nein, aber gut, das ist ein Paradebeispiel.
Ja.
Gut.
Ja.
Wie schnell war das westliche Medien, auch hier in Deutschland? Also wirklich Hamas eine Quelle? Also es ist schwierig zu verstehen, dass der Gesundheitsministerium eigentlich in Gaza völlig von Hamas, also kontrolliert wird. Auch die Angaben, wie viele Verletzte oder Tote. Am Anfang natürlich direkt, weil man gedacht hat, Israel, 500, war es vielleicht 50, nicht, dass das leid, aber es ist von Hamas kontrolliert. Die Angaben, die Zahlen. Und wenn man wirklich Hamas als Quelle nimmt, wir sind glücklich, dass wir zufälligerweise ein klarer Beweis davon haben, dass es islamischer Dschihad war. Und es ist, wir haben es gezeigt, wir haben es geprüft, wir haben es also bewiesen. Und auch fast einen Tag danach habe ich diese klaren Worte noch nicht wirklich gehört.
Ja.
Und die Sprachregelung ist also wirklich kaum zu fassen. Und ich lasse das weg. Aber wo ist intelligente Leute? Der Kanzler in Israel, ein Tag danach kommt Präsident Biden, Israel wird jetzt ein Krankenhaus angreifen. Aber damit unsere Zuschauer das verstehen, sie verstecken ihre Raketen neben UNO-Gebäude, Krankenhäuser, Kirchen, Moscheen. Sie machen es absichtlich. Wir zeigen die Fotos. Sie benutzen es und missbrauchen es. Also in dieser Hinsicht arbeiten sie, weil sie das westliche Welt kennen. Und sie auch, also mit den Geiseln, was sie jetzt tun, also psychologisch, also um wirklich, also in dieser Hinsicht uns alle zu beeinflussen. Und wir müssen immer im Kopf behalten, im Hinterkopf. Das ist Propaganda. Sie lügen als Ideologie. Und werden auch weiter lügen.
Ich muss Ihnen sagen, wir haben inzwischen eine etwas veränderte Situation. Ich bin ja seit 20 Jahren in dem Themenkreis unterwegs und ich habe tatsächlich im Augenblick das Gefühl, dass die Menschen es besser verstehen, als sie es vor 10 oder 20 Jahren getan haben, den Konflikt, aufgrund dieses Zivilisationsbruchs, den da die Hamas begangen hat. Mich würde jetzt noch mal ein interner Blick auf Israel interessieren. Sie hatten ja bis zu dem Zeitpunkt, als dieses Massaker geschah, intern sehr große politische Verwerfungen. Nicht nur die gegen die Regierung, sondern die Frage, die ich noch gern beantwortet hätte, ist, wie ist es jetzt mit den israelischen Arabern? Sie haben 20% der Bevölkerung, die zum Teil sich heute noch Palästinenser nennen, obwohl sie einen Pass haben.
Also erstmals, wie Sie gesehen haben, wenn es wirklich nach einem Massaker, wir kommen alle zusammen, weil Hamas keinen Unterschied gemacht hat zwischen orthodoxen Juden, säkulären Juden, linksorientiert, rechtsorientiert, ob man aus Thailand kommt, aus Deutschland, aus Amerika, aus Nepal. Die haben alle, 11 Nepalis hingerichtet. Also das kann, also da muss man, es gibt jetzt Geiseln aus 41 Ländern und sie haben also wirklich überhaupt keinen Unterschied. So ist diese Menschenbetrachtung unter Anführungszeichen von Hamas. Das ist eine Sache und das bringt uns zusammen. Das heißt, Israelis kommen zurück aus Südamerika, aus Amerika, aus Europa in die Einheit. Nicht, weil es eine Regierung ist, sondern seine Freunde. Freunde und wir versuchen, unser Haus zu verteidigen. Das ist wirklich schön zu sehen, was
sind
uns zusammen.
Die arabischen Israelis dabei?
Und die israelische arabische Bevölkerung bis zu diesem Zeitpunkt versuchen sich, es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, aus dieser Situation sich also rauszunehmen. Das heißt, wir sehen bis jetzt, ich bin froh darüber, dass sie keine Israelis jetzt angreifen. Wir hatten es in der Vergangenheit. Also dass auch die israelische arabische Bevölkerung, aber die meisten, da muss man echt sagen, sie verstehen, was hier vorgeschah. Und bis jetzt sind sie nicht involviert. Und ich hoffe, dass es auch weiter so geht. Aber ich möchte noch einen Satz sagen. Wenn ich sehe, dass wir alle jetzt zusammen sind, Sie haben völlig recht, also diese Demonstrationen und wir haben so einen gegenseitigen Herzinfarkt gegeben. Aber jetzt sind wir zusammen, weil wir verstehen, dass sie wirklich uns jemand auslöschen möchte. Und wenn wir zusammen sind und wirklich geeinigt, dann sind wir unsiegbar.
Können Sie noch einen Satz zum Iran sagen? Weil ich glaube, es wird immer gesagt, der Iran steht dahinter, hinter den Geldern für die Hisbollah und die Hamas. Aber was ist genau das, was ihn gefährlich macht? Ich will darauf hinaus, dass der Iran ja immer noch an seiner Bombe baut, aber ein Iran-Abkommen existiert, das nicht das Papier wert ist, auf dem es steht.
Genau. Also Iran ist klar dahinter, nicht nur mit Hamas und Hisbollah. Als wir miteinander sprechen, gibt es noch Versuch, Waffenlieferungen aus Iran zu Hisbollah. Also tagtäglich. Also sie haben also auch Hamas finanziert, die Führung. Und das ist, wie also Iran in dieser Region arbeitet. Und diejenigen, die wirklich denken, dass sie mit diesen Ayatollahs oder Mullahs irgendwas erreichen können, was kann ich dann sagen? Also hier gibt es auch eine Änderung, glaube ich. Nachdem man gesehen hat, Iran, Russland, Drohnen und Raketen von Iran kommen nach Russland, werden dann von Russland auf Ukraine, schießen sie auf Ukraine, dann versteht man, dass diese, also Russland, Iran, das sind die Bösen. Also wir müssen zusammenhalten. Ohne Wenns und Abers. Ohne irgendwie, also, uns auf der gleichen Ebene wie Hamas, wenn sie etwas erzählen. Und da müssen wir wirklich, ich glaube, verstehen, dass wenn wir nicht zusammenhalten und zusammen gegen diese Terroristen oder Terrorstaat wie Iran, übrigens, die Iraner sagen auch in der Öffentlichkeit, ja, wir möchten Israel ausradieren. Also, und sie sagen es, sie versuchen es. Und ich glaube, dass man heute das besser versteht, obwohl es auch diejenigen, die noch weiter denken, dass man mit den Mullahs oder Ayatollahs, die wirklich ihre eigene Bevölkerung jetzt so behandeln, Frauen, Katastrophe im Menschenrechtenbereich. Ich glaube, dass wir auch dieses Denken ganz scharf ändern müssen.
Noch eine Frage zu dieser Sicht auf Israel. Also zum einen muss ja das Volk wieder zusammenfinden, aber es gab diesen Sicherheitskonflikt, also dass es nicht erkannt wurde, was da auf Israel zukommt. Also für mich ist das etwas, wo der Einzelne so ein bisschen das Vertrauen verloren hat.
Ja, Sie haben völlig recht. Sie fragen eine hervorragende Frage. Sie kennen Israel. Wir werden uns mit dieser Sache ganz klar auseinandersetzen. Und ich bin sicher, dass wir diese Fragen auch beantworten werden, weil was passiert ist, muss. Also jemand dafür unter Anführungszeichen bezahlen, militärischen Bereich, politischen Bereich. Aber das machen wir nicht jetzt. Jetzt sind wir im Krieg. Unsere erste Priorität ist, unser Land und unsere Leute zu verteidigen. Und das müssen wir. Das müssen wir ganz klar jetzt tun. Nachher, Sie kennen uns, diese Auseinandersetzung wird wirklich, wir werden uns sehr gut im Spiegel sehen, analysieren, weil Sie völlig recht haben. Also wir haben in dieser Hinsicht versagt. Und die Zivilisten, die so barbarisch ermordet geworden sind, also das, wir können es nicht vergessen. Das ist wirklich der dunkelste Tag. Und wenn man sagt, also diese Worte, insbesondere hier in Deutschland, nie wieder, wir haben nie gedacht, dass nach der Gründung des Staates Israel wir solche Szenen in Israel, darum haben wir den Staat Israel gegründet, damit wir solche Szenen und Pogrome nicht sehen. Und das werden wir ganz klar in Erinnerung haben. Aber ich bin optimistisch, dass wir auch diese Tragödie wirklich uns davon erholen. Es ist seelisch, es ist mentalisch und es ist auch das Vertrauen, das Sie gesagt haben, die Armee, auf der politischen Ebene, Institutionen. Aber wie gesagt, Gott fordert uns wirklich immer heraus und wir werden versuchen, stärker davon rauszukommen.
Eine Frage, Sie persönlich sind schon in diesen ganzen Krisen involviert gewesen. Das ist der Höhepunkt, würde ich mal sagen. Wie kommt man als Diplomat mit solch einer Krise klar? Wie kriegt man seine Balance? Woher ziehen Sie die Kraft, immer noch Humor zu haben an manchen Stellen? Im Augenblick ist er ein bisschen untergegangen, aber ich weiß, dass Sie es versuchen.
Also erstmals, Sie haben recht, es ist schwer, weil wir alle Leute kennen, Freunde, die wirklich in diesem Massaker wirklich hingerichtet worden. Es gibt kein anderes Wort. Aber irgendwie ein Gefühl der Verantwortung, dass wir hier in Deutschland und in der Welt wirklich versuchen müssen, die Bevölkerung hier zu erklären, worum es wirklich geht. Warum wir jetzt handeln müssen. Und es ist manchmal schwer, aber ich freue mich zu sehen, wie stark die ganze Mannschaft an der Botschaft arbeitet. Wir versuchen, unser Minimum zu tun, wenn man vergleicht, also für was für ein Elend und was für eine Tragödie tagtäglich in Israel stattfindet. Die Trennung ist schwierig. Ich bin seelisch stark, aber für mich, das muss ich sagen, in meinen 65 Jahren habe ich nie sowas erlebt als Israeli. Und wie gesagt, ich hatte eine Nacht, wo ich wirklich nicht geschlafen habe, wenn man also die Bilder mal sieht. Jeder anständige Mensch sagt, das kann, das ist bestialisch, unmenschlich. Also aber stark genug, um zu sagen, jetzt muss man wirklich da sein, um Israels Position irgendwie zu der Welt zu vermitteln.
Also Resilienzvorschlag ist, sich für die anderen einzusetzen von Ihnen. Und wenn Sie mal alleine sind, dann können Sie erst mal sich selbst fragen, wie es Ihnen geht. Und mit Ihrer Frau gemeinsam, ist das eine große Hilfe, dass Sie Ihre Frau hier bei sich haben? Oder ist das noch dazu, dass sie auch sehr leidet und man muss sie auch trösten?
Erstmal ist es immer gut, die Frau mit dabei zu haben. Ich weiß das nicht, also jetzt ohne Witze. Also, aber bei mir ist es eine große Hilfe. Ja, natürlich ist es, man kommt und hat, spricht darüber. Und weil wir Familie und Freunde, so viele Freunde also in Israel haben, dann ist es klar, dass das Teil dieses Gesprächs ist, aber dass wir zusammen sind. Das ist immer, immer wichtig. Es gibt an unserer Botschaft auch unsere Sprecherin, wo der Mann wirklich nach Israel geflogen ist. Das heißt, sie auch und anderen leiden daran. Aber es ist uns klar, das ist unsere Pflicht. Und übrigens, es ist auch, wie gesagt, unsere Pflicht, unser Recht, wirklich also das zu tun, damit die Bevölkerung in Israel gut jetzt in den nächsten Jahren gut schlafen kann.
Eine letzte Frage betrifft das, was Sie vor dieser Katastrophe in Deutschland versucht haben, in die Wege zu leiten. Es geht ja schon lange darum, ein deutsch-israelisches Jugendwerk zu haben. Sie haben wunderschön im Abgeordnetenhaus mit Jugendlichen gekocht. Also Sie sind einer, der dieses People-to-People sehr ernst nimmt und vor allen Dingen mit der Jugend anfangen möchte. Was sehen Sie für eine Perspektive?
Dann werde ich es so sagen, damit es gezielt ist. Was jetzt geschehen ist, in Kibbutzim, in Ofakim, in Netivot, in Sderot, ist eine gute Gelegenheit. Vielleicht jede Stadt oder jeder Kibbutz mit einer anderen Stadt in Deutschland zusammenzubringen, wo mit dieser Stadt, also mit Aufbau, diese Kibbutz, und das Jugendlichen aus Städten in Deutschland, direkt zu Sderot oder Netivot oder Ofakim kommen und dass wir zusammen also die Zukunft aufbauen, dass wir wirklich und das wäre eine meiner Ideen, wo wir diese Jugendaustausch, Schüleraustausch genau jetzt auch erweitern können in Plätze, wo wirklich sie tief betroffen sind. Das wird eine Hilfe sein. Auf den großen Bereich, das ist die beste, wirklich, Vergangenheit, Zukunft, eine Brücke, Jugendlichen, ich habe es gesehen, die in israelische Familien untergebracht werden. Also, das hält jahrelang, wie ein Zeitgenosse über Fußball, über Musik. Wir müssen es jetzt, wenn wir ein bisschen, also sagen wir mal noch ein paar Monate, wirklich mit aller Kraft durchsetzen. Das ist unheimlich wichtig. Und ich möchte die Zahlen verdoppeln.
Gut, also ich hoffe, dass das mit dem Jugendwerk dann so weit gediehen ist, dass die Leute, die das machen wollen, auch einen Ansprechpartner haben, über den sie diese Geschichte organisieren können. Ja, ich danke Ihnen erstmal ganz herzlich. Ich weiß, Sie sind sehr viel beschäftigt, deswegen ist es heute etwas kürzer. Ich hoffe, wir haben noch mal Gelegenheit, ein anderes Mal zu sprechen.
Immer. Ich möchte mich bedanken bei Ihnen, dass Sie mir die Zeit gegeben haben, wirklich Israel und was wir fühlen, irgendwie darzustellen. Danke Ihnen und ich bin immer bereit für Sie da zu sein.
At your service.
Männerwatch, danke.
Danke Ihnen.
Dankeschön.
Alles Gute. Ich drücke Ihnen die Daumen.
Eine Produktion von Männerwatch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.